this on?
We love Germany too.
Zwei mal zwölf ist gleich 24. Der German Seahawkers Podcast.
Is it picked off? It is.
I'm just about that action, boss.
Get off me, he says to Tracy Porter.
I'm better at life than you.
Holy catfish!
Why not us?
You don't feel in beast mode. It feels you.
12s, they're bringing the trophy home.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2x12 gleich 24, dem German Seahawkers Podcast. Mein Name ist Jörn und erneut mit mir im Studio sitzt Mario. Hallo Mario.
Moin Moin.
Nachdem wir die Offense letzte Woche schon erledigt haben, wenden wir uns heute dem Prunkstück der Seahawks zu, der Defense. Und kleiner Hinweis für Fanclub-Mitglieder, ihr solltet heute bei dieser Folge auf jeden Fall bis zu den Fanclub-News dranbleiben. Also solltet ihr eigentlich immer, aber heute besonders. Da haben wir nämlich eine kleine exklusive Ankündigung bezüglich der dritten Mitgliederversammlung.
Filmroom. Euer Feedback, eure Fragen.
Alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, findet ihr in den Shownotes. Außerdem könnt ihr uns wie immer anrufen unter 069 2474 9546. Und auf den Anrufbeantworter sprechen zum normalen deutschen Festnetztarif.
Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Thema diese Woche ist unsere Defense, nachdem wir letzte Woche ja die Offense abgehakt haben. Aber vielleicht können wir kurz vorher über das erste Testspiel in Kansas City sprechen. Ja. Mario, nach dem deutlichen und ungefährten Sieg gegen die Chiefs steht dem Super Bowl-Gewinn doch jetzt nichts mehr im Wege, oder?
Absolut nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Jörn. Also ich habe eben gerade schon mal einen Flug nach Houston gebucht. Nein. War schön, die Jungs wieder auf dem Feld zu sehen. Hat Spaß gemacht. Und endlich ist wieder Football Season.
Okay. Gibt es vielleicht irgendwelche besonderen Erkenntnisse aus dem Spiel bezüglich unserer Offense? Da haben wir ja in der letzten Folge gemutmaßt. Hat sich da irgendwas getan oder irgendwas, was alles auf den Kopf gestellt hat?
Alles auf den Kopf gestellt, vielleicht nicht, aber man konnte natürlich schon so ein paar Ansätze sehen. Also wir haben ja sehr viel über die Offensive Line gesprochen im letzten Mal. Da kleine Überraschung, dass denn Gary Gilliam nicht auf Left Tackle, sondern als Right Tackle gespielt hat, also auf der Position, die er auch in der vergangenen Saison besetzt hatte. Auf Left Tackle spielte Brantley Sowell. Sowell kam ja in der Offseason von den Cardinals, wo er in den letzten Jahren ein Backup war. Kam aber auch deswegen zustande, weil Jamarcus Webb sich am Knie verletzt hat und somit eigentlich auch da erst die Chance entstanden ist, dass er da reinrutscht. Aber Sowell hat sich gute Trainingsergebnisse im Camp gezeigt und sich somit die Chance da verdient, da zu starten. Hm? Ansonsten hat die erst einen guten Eindruck eigentlich hinterlassen. Insbesondere Mark Lewinsky und Justin Byrd haben mir sehr gut gefallen. Also Justin Byrd, der sein erstes Spiel als Center bestritten hat, sah recht solide aus, also wie man das halt beurteilen kann. Leider können wir über den Game Pass jetzt zur Preseason noch keine Coaching-Tapes sehen. Das macht die Beurteilung der Offensive Line also eigentlich quasi unmöglich. Aber dennoch, so die ersten Ansätze, die wir gesehen haben, was Pass Protection angeht, was Run Blocking angeht, war es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und wir sind, sagen wir mal, vielleicht etwas weiter in der Entwicklung als letztes Jahr nach dem ersten Preseason Game. Neben der Offensive Line war vor allem auch Christian Michael, unser Running Back, der eigentlich habe es auch ein bisschen, sagen wir mal, um seinen Platz auf dem Roster kämpfen musste. Eine positive Überraschung. Er hatte einige sehr gute Läufe, bei denen er auch den Ball, sage ich mal, immer in der richtigen Hand gehalten hat. Also wenn der Running Back nach links läuft, sollte oder in die linke Außenlinie, sollte er den Ball möglichst auch in der linken Hand halten. Das war bei Christian Michael zum Beispiel in seinen ersten NFL-Jahren immer ein großes Problem. Er hat auch in diesen Situationen immer mal den Ball in der rechten Hand gehalten. Und was aus Ball-Protection-Sicht, sag ich mal, eigentlich ein großer Fehler ist. Aber das sah ganz gut aus. Er hatte ein gutes Game und hat auch nur positive Kritiken bekommen, auch was seine Einstellung zum Spiel angeht. Also er hat sich, sag ich mal, schon ordentlich oder aus der Masse ordentlich hervorgetreten. Ja, ansonsten haben wir noch Backup-Quarterback. Ja, sowohl Boykin als auch Heaps hatten sowohl positive und auch etwas negative Momente. Der letzte Drive von Boykin war natürlich ganz nett, aber man sah auch deutlich, dass er kaum Erfahrung in einer derartigen Offense hatte, also Spielplay oder Calls im Huddle ansagen zum Beispiel. Das war schon irgendwie dann eine Schwäche. Heap States lesen sich jetzt, sag ich mal, im Vergleich zum den States von Boykin etwas schlechter, allerdings täuschen die auch etwas über die Leistungen weg. Also da waren zum Beispiel ein, zwei Drops der Receiver bei und haben ihnen da, sag ich mal, nicht so richtig geholfen, um gut auszusehen. Bei ihm gefiel mir sehr sein Movement in der Pocket, also wie bewegt er sich dort, das sah ich ganz ordentlich aus und ich würde ihn gerne eigentlich mal mit der zweiten Garde sehen. Vielleicht kriegt er die Chance in den nächsten Preseason-Spielen. Aber derzeit sieht es halt aber auch so aus, dass Boykin da irgendwie die Nase vorn hat und, sag ich mal, auch der Favorit von den Coaches ist, was natürlich auch daran liegen kann, dass er der vom Spielertyp ähnlich angelegt ist wie Russell Wilson. Und Jörn, für dich noch, ne? Wir haben deinen Lieblingsreceiver ja, sag ich mal, letzte Woche thematisiert, hatte einige sehr gute Catches. Den Namen, den darfst du gleich aussprechen. Da halte ich mich schön raus. Möchtest du?
Yes, it's time to jump on the Usuman Wachukwu bandwagon.
Ja, ich werde den Namen nicht aussprechen. Aber er hatte einige nette Catches im letzten Drive von Boykin. Das fand ich übrigens ganz interessant, dass Carroll Russell Wilson rausgenommen hat. Dann hat er Boykin ein paar Serien gespielt. Dann kam Heaps. Und dann kam Boykin wieder rein und Boykin wusste das nicht. Boykin, eigentlich war das Spiel, dachte er, dass Heaps das Spiel zu Ende spielt, aber dann wurde er nochmal reingeworfen, also um das zu simulieren, wie es halt in der Realität auch wäre. Mhm. Also ne, es gibt ja, wenn sich Wilson noch, ne, sag ich mal, irgendwie einmal raus muss,
dann oder, hat man nicht viel Zeit, sich vorzubereiten.
Richtig, genau. Das heißt, irgendwie, das war irgendwie ganz gut zu. Eine nette Simulation für Boykin. Hat er gut gemacht, hat dann die Offense übers Feld geführt, hatte aber dann halt auch echt Glück am Ende. Also wie man, wenn man sich das genau, oder man hat, Carroll hat es oder hat es auch nach dem Spiel gesagt, eigentlich war das ganze Play anders geplant. Also die Wide Receiver standen in der falschen Formation. Es war eigentlich ein ganz anderes Play angesagt. Das hat dann Wide Receiver, Boykin, Offensive Line haben das irgendwie alles gefühlt ein bisschen durcheinander bekommen in der Hektik. Aber das Beste am Ende draus gemacht und so, sag ich mal, einen Sieg nach Hause gebracht, der im Endeffekt aber auch mehr nicht ist.
Mit Tanner McInvoy hat er dann natürlich auch ausgerechnet unseren größten Receiver erwischt. Ja. Vielleicht wäre das mit dem anderen nicht so gelungen. Der ist mit 1,98 doch durchaus größer als der Rest.
Ja, interessanter Junge. Also, hat in Wisconsin, sag ich mal, auch Quarterback gespielt, hat im Camp Safety gespielt, hat Wide Receiver gespielt. Er ist so Schweizer Taschenmesser. Mal schauen, ob er, sag ich mal, durch seine Leistung jetzt im ersten Preseason-Spiel da irgendwie sich hervorgetan hat, beziehungsweise ob er das reicht, um irgendeinen anderen Receiver, sag ich mal, auszustechen. Tendenziell glaube ich es nicht. Also Tanner McAvoy ist so ein typischer, eigentlich ein Spieler fürs Practice Squad im ersten Jahr. Ne? Also ja. Der ist halt auch sehr roh. Ne? Also das ist
klar. Gut. Dann wenden wir uns jetzt mal dem Prunkstück der Seahawks zu, den Special Teams. Okay, war natürlich ein Scherz, aber ich habe gedacht, die behandeln wir mal kurz, bevor wir mal zur Defense kommen, damit die nicht unter den Tisch fallen, denn Panther, Kicker und Longsnapper sind auch Menschen Unser Panther John Ryan hat in der Offseason für 4 Jahre verlängert. Steven Hauschka wird nach der Saison wird Free Agent. Mal gucken, ob wir den halten können. Schlecht wär's nicht, aber die Saison ist er ja erstmal bei uns. Viel mehr gibt's und muss man auch nicht zu den beiden sagen. Die werden ihren Job schon gut machen und sich sicher keine blutige Nase auf dem Feld holen.
Wer weiß.
Falls wir nicht wieder in Minnesota spielen, draußen. Aber die haben sich ja jetzt ein Stadion mit Dach gebaut. Nach der Entlassung von Clint Gresham als Longsnapper haben die Seahawks auf der Position ein bisschen experimentiert. Erst kam Andrew East, der durfte auch bald wieder gehen. Dann haben sie Drew Ferris verpflichtet. Der hat dann den Positionskampf gegen Nolan Freeze verloren. Der wurde erst Ende Juni verpflichtet. Im Minicamp diese Saison war er noch bei den Panthers. Ist ein Undrafted Rookie Free Agent von Houston. Und das reicht, glaube ich, jetzt auch an Podcast-Zeit, die wir in diesem Jahr für Longsnapper verwendet haben, oder?
Ja, für die Longsnapper schon. Also ne, über den möchte ich eigentlich nicht sprechen, weil wenn ich nicht über den spreche, dann macht er seinen Job gut. Ich möchte aber kurz noch zu der Leistung der Special Teams in Kansas City ein Wort verlieren. Also mir haben die persönlich überhaupt nicht gefallen. Insbesondere die Carpovich, also die Jungs, die sagen wir den gegnerischen Return sagen wir, aufhalten sollen. Also da gab es irgendwie gefühlt einige Miss-Tackles, da wurden manche Blocking-Lines sagen wir, falsch gelesen. Etwas ungewöhnlich für diese Units, die sind eigentlich, sag ich mal, waren in den letzten Jahren immer sehr zuverlässig. Das muss besser werden. Das ist echt so ein Punkt, weil vor allen Dingen in diesen Special Teams auch die jungen Jungs, ne, die gerade die um die letzten Roster-Spot kämpfen. Da ich hoch motiviert sein müssen, also da müssen die, sag ich mal, einen Tick besser werden aus meiner Sicht. Auch das Tackling war nicht so dolle, fand ich. Aber das gilt auch für die Defensive Unit an sich. Also das Tackling war noch nicht auf dem Niveau, wie man das gewohnt ist, aber das kann man halt auch nicht erwarten. Es ist halt das erste Mal seit Januar, Dezember, dass diese Jungs wieder vollen Körperkontakt gehen und den Gegner tackeln dürfen. Ne? Das ist halt das ist auch, wie gesagt, so eine Trainingssache. Weil, wie gesagt, im Trainingscamp wird kein Tackling richtig trainiert. Also, ne, das war
echt eine Praxis. Ist auch zum Teil verboten. Also, das heißt immer so, falls Leute sich fragen, ja, warum trainieren die nicht schon früher oder warum machen sie das und das nicht? Es gibt so bestimmte Termine, ab wann man gewisse Sachen machen darf. Ab wann dürfen Rookies trainieren? Ab wann dürfen die Veterans, also die schon länger da sind, trainieren und so weiter? Und was dürfen die dann auch machen? Das ist alles schön von der NFL vorgegeben.
Genau, deswegen muss man das mal in Relation sehen, dass das Tackling vielleicht in den ersten Spielen noch nicht so doll war. Eine Sache auch noch, die ich kurz an mich anmerken möchte, es gab halt bei den Kickoffs gab es eine Regeländerung, die seit jetzt greift. Also bei einem Touchback wird der Ball nicht mehr an der 20-Yard-Line, sondern an der 25-Yard-Line nach dem Kickoff platziert. Die NFL möchte damit eigentlich, dass es weniger Kickoff-Returns gibt. Hat einen einfachen Grund. Die Verletzungsgefahr bei Kickoff-Returns ist sehr hoch, insbesondere Gehirnerschütterung. Und das ist halt so ein Mittel, um eventuell weniger Returns zu erzielen. Allerdings haben bereits viele Kicker, Coaches und Special Teams Coordinator gesagt, dass diese Regeländerung eigentlich genau das Gegenteil bezwecken wird, weil ein gutes Coverage-Team, also die dann den Return aufhalten sollen, ist meistens in der Lage, den Gegner vor der 25-Yard-Line zu stoppen. Also was machen die Kicker? Die kicken den Ball höher, aber nicht mehr so tief oder nicht mehr so weit, also nicht mehr tief in die Endzone rein. Das hat zum Beispiel Hauschka bei dem allerersten Kickoff gemacht. Der Ball landete circa an der One-Yard-Line. Das heißt, es gab einen Return. Der Return war gut von Kansas City, gab noch eine Strafe hinten dran. Allerdings, wie gesagt, war es genau das eigentlich, was die NFL nicht wollte. Und das wird sehr spannend sein, in dieser Saison zu schauen, wie die Teams mit dieser Regelung umgehen. Wenn es dazu kommt, dass echt, sag ich mal, die Teams dieses Verfahren machen, irgendwie hochkicken, aber dafür nicht ganz so weit, um einen Return zu erzwingen, dann könnte es durchaus passieren, dass die NFL diesen Kickoff ganz abschafft. Das ist heute noch Zukunftsmusik, könnte aber passieren. Wer mehr zu diesem Thema erfahren möchte, den empfehle ich das Podcast von John Clayton namens Schooled with the Professor. In der Folge vom vergangenen Donnerstag hat er, sag ich mal, ausführlich über ein mögliches Verbot von den Kickoffs in der NFL gesprochen und welche Folgen dies für die Spieler und für den gesamten Sport hätte. Also sehr interessant. Wie gesagt, das, wer da mehr erfahren möchte, wie da so der Stand der Dinge ist, den empfehle ich dieses 30-minütige Podcast.
Ja, ich gucke mal, dass ich da einen Link raussuche und dann können wir das auch in Shownotes verlinken. Dann reden wir jetzt endlich mal über unsere Defense. Selbst unaufmerksamen Leuten dürfte aufgefallen sein, dass Michael Bennett versucht hat, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. In der Offseason und auch am Beginn vom Camp. Nicht untypisch für einen Spieler, der mehr Geld will. Und zwar ja auch spannend, ob er überhaupt zum Camp erscheint.
Ja, stimmt. Michael Bennett hat mal wieder, oder über ihn wurde eher viel geredet, ob er denn kommt oder nicht. Er hat, sag ich mal, klargestellt eigentlich, dass er relativ unzufrieden mit seinem Vertrag ist. Was aber auch eigentlich unumstritten ist. Also ich kenne keinen, der sagt, naja, Michael Bennett ist nicht unterbezahlt. Also Michael, die Leistung, die er bringt, hätte er sich eigentlich einen höheren Vertrag verdient, hat aber halt noch Vertrag und solange er, sag ich mal, sich nicht ein Jahr vor Ablauf dieses Vertrages befindet, wird John Schneider mit ihm nicht über einen neuen Vertrag verhandeln. Das ist bekannt, da kann er, sag ich mal, so viel Unmut äußern, wie er will. Allerdings zeigt er auch, dass er einen anderen Weg einschlägt als Cam Stenzel im vergangenen Jahr, der sich ins Holdout begeben hat und das Camp verpasste. Und auch, sag ich mal, zwei Spiele verpasste. Bennett macht's anders, er war im Camp und zeigt da eine sehr starke Leistung. Am Samstag spielte er nicht, weil er sich etwas krank am Freitagabend fühlte, aber das war halt nur eine reine Vorsichtsmaßnahme und er ist, sag ich mal, vielleicht unzufrieden, vielleicht dadurch etwas hochmotiviert, aber im Camp und bringt seine Leistung.
Gut, einer der Abgänge dieses Jahr war ja unser Defensive Tackle Brandon Mebane, der 9 Jahre das Trikot der Seahawks getragen hat und eine Konstante in unserem Team für 131 Spiele war, davon 125 als Starter. Ich glaube, nur seine ersten 6 Karrierespiele hat er nicht gestartet. Klar, den kann man nicht so einfach 1:1 ersetzen. Dennoch, was haben die Seahawks sich hier in der Offseason einfallen lassen?
Ja, mit Mebane haben wir, sagen wir mal, unseren One-Tech Defensive Tackle verloren, der, sag ich mal, hauptsächlich da die Aufgabe von ihm war, den gegnerischen Lauf zu stoppen. Den kannst du nicht, oder seine Erfahrung kannst du nicht 1:1 ersetzen. Man probiert es aber. Und in der Draft wurde dafür mit Jaron Reed ein junger, vielversprechender Tackle geholt. Während der Draft wurde er als bester One-Defender aller Spieler, die im Draft waren, bezeichnet. Werden wir sehen, wie gut er, wie schnell er sich vor allem auch auf dem NFL-Level etablieren kann. Neben Reed wurde mit Quinton Jefferson noch ein weiterer Tackle gedraftet. Sowohl Jefferson als auch Reed haben am Samstag mit der ersten Unit gespielt und zum Teil halt Lehrgeld bezahlen müssen. Also insbesondere Jefferson, der für Bennett spielte, sah vor allem gegen den Lauf etwas überfordert aus. Jaron Reed sah da etwas besser aus. Aber gut, wie gesagt, ein Mebane kannst du nicht so einzeln ersetzen, aber mit Jaron Reed hat man da einen ähnlichen Kaliber Mann in der Line, der hoffentlich eine gute Zukunft bei uns hat.
Gut, dann kommen wir vielleicht zu jemand anderem, der zwar kein Rookie mehr ist, aber wie siehst du die Situation bei Frank Clark? Der hat ja im letzten Jahr zwar 15 Spiele bestritten, allerdings keins davon als Starter. Wie hat er sich denn jetzt so angestellt oder wie sieht's für die Saison aus?
Was man bisher hört, sieht's eigentlich ganz ordentlich aus. Frank Clark hatte letztes Jahr in der Preseason schon eine hervorragende Zeit, konnte da überzeugen. Konnte auch am Samstag eigentlich überzeugen, hat auch da ein gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, es war halt die Preseason. die guten Ansätze konnte er letztes Jahr in der Regular Season nicht erstmal bestätigen, hat zum Anfang auch irgendwie nur wenig Einsatzzeit bekommen. Also das soll sich halt jetzt ändern. Also Carroll hat gesagt, wir müssen Frank Clark mehr einsetzen. Wir müssen ihn mehr auch in unterschiedlichen Situationen einsetzen, also sowohl in unserer Base-Defense als auch in unserer Passverteidigung soll er häufiger eingesetzt werden. Das muss er auch. Also es gibt ja immer so, die Rookies kommen aus dem College. Bei Clark war es halt so, dass er auch einmal suspendiert wurde während seiner letzten College-Saison. Hat er nicht gespielt, da hatte er einiges aufzuholen. Und jetzt ist es halt so, jetzt hofft man spätestens im Jahr 2, dass es eine gewisse Lernkurve gab, um jetzt, sag ich mal, einzuschlagen. Und Frank Clark wird meist ja bezeichnet so als irgendwie als vom gleichen Stil her wie Michael Bennett, der sehr vielschichtig einsetzbar ist. Und das muss er jetzt auch zeigen. Also wie gesagt, erst eine Preseason in Kansas City war ganz ordentlich, aber das muss er in den nächsten Spielen bestätigen und vor allen Dingen muss er es dann auch in der Regular Season denn auf den Platz bringen, was er denn, sag ich mal, vielleicht im Camp oder in der Preseason gezeigt hat.
Ja, wenn wir gerade bei unserer Defensive Line sind, bei unseren Defensive Linemen, was kannst du uns so über die restlichen Spieler sagen, die sonst noch im Kader da sind?
Also ich bin auf Jordan Hill gespannt. Jordan Hill, Defensive Tackle, befindet sich jetzt in seinem letzten Vertragsjahr und spielt somit um einen neuen Vertrag bei uns, beziehungsweise auch in der gesamten NFL. Seine letzte Saison war nicht sonderlich erfolgreich, vor allem von Verletzungen geprägt. Hatte, wie gesagt, da kam nie so richtig im Fuß, nachdem er in seiner davor dem Jahr sehr gute Ansätze gezeigt hat. Also traditionell haben ja Spieler, die sich im Vertragsjahr befinden, meist eine gute Saison, weil sie halt besonders motiviert rangehen, um halt Geld irgendwie mit dem nächsten Vertrag abzuschöpfen. Und jetzt, wie gesagt, deswegen hoffe ich darauf, dass es bei ihm ähnlich ist. Und wenn er fit ist, kann er sowohl, wie gesagt, im Pass-Rush als auch gegen den Run wertvoll sein. Allerdings, wie gesagt, wenn er fit ist, ne? Er verpasste bereits jetzt wieder einige Zeit im Camp, hat auch am Samstag das Spiel aufgrund einer Verletzung verpasst. Also leider kein guter Start für Jordan Hill ins entscheidende Vertragsjahr. Ähnlich sieht es mit einem weiteren Neuzugang aus, der von den Patriots kam, dieser Defensive Tackle Silva Selinga. Er konnte, sag ich mal, auch bisher auch nur eine Trainingseinheit im Camp bestreiten, hat das Aufwärmen am Samstag mitgemacht, aber hat sich dabei dann wohl wieder die gleiche Verletzung wieder zugezogen, die war wohl noch nicht ganz ausgeheilt und wird jetzt auch wieder eine gewisse Zeit ausfallen, wie lange weiß man noch nicht. Also auch kein guter Start und er muss sich halt jetzt schon ernsthafte Sorgen um seinen Platz auf dem Roster machen. Also
zumal das könnte jetzt. Der hat ja auch, glaube ich, nur einen Einjahresvertrag abgeschlossen, als er kam, als so ein Proof-It-Deal, dass er sich irgendwie beweisen kann für einen besseren Vertrag.
Also da, wie gesagt, da gibt es auch keine Cap-Gründe, warum er auf dem Roster bleiben sollte. Ne? Deswegen, er muss sich da schon echt Sorgen jetzt langsam machen. Also der muss irgendwie probieren, der schnellstmöglich fit zu werden und dann ab aufs Feld zu kommen. Ne? Das soll sonst, dafür haben wir sonst zu viel Talent in der Defensive Line einfach. Ne? Dass du da einen Spieler so mitschleppen kannst, der, wo du nicht genau weißt, was du hast. Okay, Selinga hat auch, bevor seiner Zeit bei den Patriots in Seattle gespielt, schon ein bisschen länger her, das war eine andere Unit. Von daher muss man da auch mal abwarten. Wie gesagt, bleibt spannend.
Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter zurück in unserer Defense. Nach Mebane ging er mit Bruce Irvin ein weiterer wichtiger Baustein unserer Defense. Was ihn so besonders machte als Linebacker, war halt auch seine Fähigkeit, dass er da ziemlich vielseitig eingesetzt werden konnte, beziehungsweise Informationen auf dem Platz stehen konnte, wo man sonst zwei unterschiedliche Spieler für gebraucht hätte, die sich abwechseln. Wie sieht der Kampf um seine Nachfolge denn da momentan aus?
Ja, die Nachfolge ist, glaube ich, einer der engsten Position-Battles im Camp. Es wird schwierig, wie schon gesagt, einen Irvin überhaupt zu ersetzen. Also, wie gesagt, Irvin war ein richtiger Allrounder. Er konnte den Tight End covern, konnte gegen den Lauf gut spielen, konnte als Pass-Rusher eingesetzt werden. Das machte ihn sehr begehrenswert und die Oakland Raiders haben ja zugeschlagen bei ihm. Also wird spannend zu sein, wie man ihn ersetzen kann. Deswegen muss man da so auch ein bisschen zweiteilen. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen gleichen Spieler gibt, der seine Rolle komplett ersetzen wird. Also ich denke, es werden halt zwei Spieler geben, die ihn probieren zu ersetzen. In unserer Base-Defense spielte er als Sam Linebacker. Und in der Nickel-Defense erhielt er einmal viel Spielzeit als Edge-Rusher. Und als Sam Linebacker sehe ich derzeit so Mike Morgan, Eric Pinkins und Catrice Marsh als die drei, die sich, sage ich mal, da die Hoffnung machen können oder die um sich die Position streiten. Überraschenderweise hat Marsh jetzt am Samstag überhaupt keine Zeit als Sam Linebacker gespielt und hat seine Sache als Edge-Rusher, also als Defensive End oder Leo, je nachdem, wo er genau aufgestellt ist, gut gemacht, hat da, sage ich mal, ordentlich für Furore gesorgt, eine gute Leistung gezeigt, aber hat keine Einsatzzeit als Sam LB bekommen. Da spielte Mike Morgan mit den restlichen Starter und der hinterließ einmal einen besseren Eindruck als Pinkins. Also derzeit würde ich mal so behaupten, dass Mike Morgan als Sam Linebacker die Nase vorn hat.
Ein kurzer Einwurf hier, gerade auch für die Neulinge, die unseren Podcast jetzt hören. Mit Sam Linebacker meinst du im Prinzip den Strongside Linebacker, also Sam ist eine Bezeichnung dafür. Mhm. Also den Linebacker, der gegenüber der stärkeren Seite der gegnerischen Offense steht.
Ja, genau. Der Sam Linebacker ist in der Regel auf der Seite aufgestellt, wo auch der gegnerische Tight End platziert ist. Ne? Also deswegen, die stärkere Seite ist da, wo mehr Männer in dem Sinne stehen. Um das mal ganz grob, da gibt es irgendwie hunderte Ausnahmen, was ist, wenn das und so. Aber so ist das halt, kann man sich das ungefähr vorstellen. Also da, wo der Tight End steht, steht in der Regel dann auch bei der Base Defense der Sam Linebacker. Im Gegensatz zum Beispiel zum Mittellinebacker oder auch Mike oder zum Weakside-Linebacker erhält der Sam-Linebacker, sag ich mal, nicht so viel Spielzeit, wenn wir in der Passverteidigung geben. Also das heißt, wenn ein zusätzlicher Cornerback zum Beispiel, der Nickel-Cornerback ausfällt, kommt, dann kommt der Sam-Linebacker meistens vom Feld und wird da dann, sag ich mal, runtergenommen. Ich könnte mir in diesem Jahr gut vorstellen, dass wir, wie gesagt, sehr viel Zeit in der Nickel-Defense beziehungsweise in einer Hybrid-Defense verbringen werden. Also, und da ist es dann halt auch ganz interessant, wenn Brandon Browner das Roster schaffen sollte, der, sag ich mal, der vielschichtig einsetzbar ist.
Okay, was hat es dann damit auf sich?
Also, wie gesagt, Brandon Browner kennen wir ja alle, sag ich mal, vor allen Dingen aus seiner Zeit, als wir den Super Bowl 2013 gewonnen haben. Da hat er ja Cornerback neben Sherman gespielt. Nach der Saison ging er ja zu den Patriots. Die haben damals dann Browner in einer etwas anderen Rolle eingesetzt. Also, da spielte er so eine Kombination aus Linebacker, Safety und Cornerback. Und das ist halt auch so die Rolle, die er bei uns eventuell spielen könnte. Also insbesondere könnte er dann zum Beispiel als, auch meinetwegen als Sam Linebacker, er würde dann wahrscheinlich eher als dritter Safety in dem Sinne spielen, um zum Beispiel den gegnerischen Tight End zu decken. Also wir haben ja in den letzten Jahren immer eine große Schwäche gehabt, wenn wir gegen gute Tight Ends gespielt haben, gegen Greg Olsen, ein Gronkowski, ein Eifert, die haben uns ja letztes Jahr ziemliche Probleme gemacht, beziehungsweise in den Jahren davor. Und da könnte so ein Spieler wie ein Brandon Browner sehr hilfreich sein. Und dann würde man halt da einen Browner bringen zu Lasten eines Sam Linebackers. Und dann, weil man den Browner eventuell nicht mehr genau dahin schieben könnte oder keiner Position genau zuordnen könnte, würde man dann halt von einer Hybrid-Defense sprechen. Also dafür gibt es sicherlich auch noch andere Fachbegriffe. Und sagen wir, das ist dann so ein Hybrid-Spieler.
Okay. Wenn wir dann mit Browner schon so ein bisschen bei den Cornerbacks und Safeties sind, wie sieht's da aus?
Hier liefern sich vor allem Lane, Shad und Simon einen engen Kampf um, sagen wir mal, den zweiten Outside-Corner-Spot, sowie natürlich dann auch um die Position des Nickel-Cornerbacks. Derzeit sieht es halt so aus, als ob Lane und Chad hier die Nase vorn haben. Am Samstag spielte Lane in der Base-Defense als zweiter Cornerback neben Sherman. Und wenn wir in die Nickel-Defense, also wenn der Sam Linebacker rauskam und ein zusätzlicher Pass-Defender ausfällt kam, dann spielte Lane meist in der Inside und Chad auf der Außenbahn. Lane war übrigens auch der Cornerback am Samstag, der den Catch von Macklin an der One-Yard-Line zugelassen hat. Hier möchte ich ihn Lane aber etwas im Schutz nehmen. Also Alex Smith hatte gefühlt eine Ewigkeit, wirklich eine Ewigkeitszeit für diesen Pass. Und so lange kannst du einen WR einfach nicht covern und insbesondere nicht einen Wide Receiver wie Macklin. Das klappt einfach nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass am Donnerstag irgendwie die Position etwas getauscht werden, also das Flat Chat, die neben Sherman in der Base Defense als Outside Cornerback spielt, und wenn die Nickel Defense ausfällt, kommt, dass das ein bisschen getauscht wird. Das würde so auch die Camp-Eindrücke bestätigen. Also in den Camp, im Trainingscamp war es bisher immer so, einen Tag haben die im Außen, die Kombination außen gespielt, den anderen Tag sah es wieder ganz anders aus, dann wurde wieder durchgewechselt. Da ist halt noch eine gewisse Rotation drin. Und deswegen kann man das noch nicht so genau sagen.
Gut, und wenn wir jetzt mit so Begriffen wie Nickel-Defense, Base-Defense und sonstigen Sachen um uns werfen, grob kann man sagen, das sind unterschiedliche Formationen, wie die Spieler auf dem Feld stehen, je nachdem mit dem, was man vom Gegner rechnet. Das ja. sind dann unterschiedliche Spieler, die entweder aufs Feld müssen oder runter müssen und so, sieht man ja oft während einem Spielzug, also wenn ein Spielzug abgeschlossen ist, dass Spieler vom Feld runterrennen, andere rennen wieder drauf, manchmal sind welche zu langsam, dann gibt es eine Strafe, ja, aber im Prinzip, das ist ja grob, irgendwann können wir da immer mal so ein bisschen, vielleicht während der Saison in unserer Regelkunde so ein bisschen drauf eingehen und so ein paar Begriffe vorstellen, ihr könnt uns da auch gerne Fragen stellen. Jetzt habe ich aber erst noch eine Frage, wie hat sich denn Terrence Simon gegen die Chiefs angestellt?
Ja, er hatte kein gutes Spiel. Wurde überlaufen, hat eine Pass Interference Penalty kassiert. Sah nicht so gut aus. Also Sherman hat ja bezeichnet, dass Simon irgendwann mal besser sein wird als er. Dauert noch ein bisschen, genau.
Dauert noch ein bisschen.
Nee, aber wie gesagt, hatte irgendwie keinen guten Tag. Allerdings war es, wie gesagt, auch erst nur ein Preseason-Game. Sollte man immer nicht zu hoch bewerten. Aber derzeit haben wir Lane und Shield da die Nase etwas vor Simon, würde man so das erste Preseason-Game so als Maßstab nimmt. Aber generell muss man sich da, glaube ich, nicht zu viele Sorgen machen. Also das ist, glaube ich, dann schon irgendwie Meckern auf hohem Niveau. Und wir haben eine gute Tiefe auf dem Cornerback, auf der Position. Also selbst, ich mache mir da nicht so die großen Sorgen, auch wenn jetzt Simon ein gutes, schlechtes Spiel hatte.
Und im Zweifelsfall, ich meine, unser GM, der zaubert dann irgendjemand aus dem Hut, der auf einmal perfekt auf der Position spielt, wo niemand mitgerechnet hat. Richtig. Gut, und ich meine, wir haben ja auch noch Earl Thomas und Cam Chancellor auf Safety, die das Backfield auch noch ganz gut abrunden.
Ja, bei Cam müssen wir mal abwarten. Also, klar, Earl Thomas ist eine Bank, hat auch ein gutes Play gemacht gegen Kansas City. Cam hat das Spiel verpasst, hat davor im Trainingscamp auch einige Tage, ich glaube fast eine ganze Woche, irgendwie ausgesetzt. Da muss man sich mal schauen, wie der Gesundheitszustand sich bei ihm entwickelt. Nach dem Spiel sagte Carroll dann auch noch, dass man nicht genau abschätzen kann, wann Cam wieder mit dem Team trainieren kann. Also das kann auch mindestens eine Woche also dauern. Mal abwarten. Also während seines Ausfalls, also am Samstag spielte dann Kelsey McRae für ihn als Safety oder Strong Safety, hat eben die Position ja auch in der vergangenen Saison schon in der Abwesenheit von Browner während der Saison, also zum Ende der Saison, einmal gespielt. Sein Platz, ja, das muss man, ist ja mal eigentlich sicher, wenn er halt, wie gesagt, fit ist. Er wird auch, sag ich mal, auf dem Roster bleiben, da braucht man sich keine Sorgen machen. Aber wie gesagt, die Frage ist, wann er dann wieder fit ist und auch, wie er dann zurückkommt. Bei Brandon Browner, wir haben eben ja schon über ihn kurz gesprochen, in welcher Rolle er da kommt oder das Team schaffen könnte. Sein Platz ist dagegen nicht so sicher. Hat am Samstag mit der zweiten Unit als Strong Safety gespielt. Da könnte ich mir vorstellen, also da kann man schwer beurteilen, wie er sich jetzt genau angestellt hat. Hat er sich keine großen Schnitzer erlaubt. Aber im Endeffekt zählt er dann, gehört er zu den 53 besten Spielern oder nicht. Da werden halt ja auch die nächsten Spiele eventuell mehr Aufschluss geben. Was wir nicht sehen werden, ist diese Hybrid-Position, die ihr Browner spielen könnte. Das glaube ich nicht, dass Chris Witcher diese Formation jetzt schon aus dem Köcher zieht. Ich denke, das würden wir erst dann in der Regular Season sehen. Aber wie gesagt, bis dahin muss Browner halt entsprechend eben vor allem im Camp gute Eindrücke liefern. Zum Abschluss möchte ich gerne noch einen Spieler erwähnen, der mir sehr positiv aufgefallen ist. Und das ist ein Safety, ein undrafted Free Agent namens Tavis Powell. Powell spielte in seiner College-Zeit bei Ohio State, also einem Team, das, sag ich mal, nur von NFL-Talent, sag ich mal, nicht strotzt. Oder war es jedenfalls in den letzten zwei Jahren so. Er fing eine Interception gegen Kansas City. Aber, wie gesagt, das war ich nicht, warum ich ihn jetzt, sag ich mal, so hoch ansehe, sondern er war einer der wenigen Jungs, die im Special Teams echt überzeugt haben. Er setzte einen super Block bei einem Punt Return. Er hat einen super Einsatz gezeigt, um einen Punt noch vor der Endzone zu sichern, bevor es da ein Touchback gibt. Also er hat sich echt, sag ich mal, auf Hochdeutsch gesagt, den Arsch aufgerissen und sehr, sehr gute Leistung aus meiner Sicht gezeigt. Ihn sollten wir auf alle Fälle im Auge behalten, wenn es dann zu den Roster Cuts geht.
Ja, mit Sicherheit interessanter Mann, der unter anderem auch Defensive MVP war, als die Buckeyes die College Championship gewonnen haben gegen die Oregon Ducks 2015. Mhm. Also, ja, starker Mann. Ich habe ehrlich gesagt das auch nicht so genau verfolgt. Keine Ahnung, warum der undrafted war im Draft.
Das kann ich dir auch nicht so genau sagen, aber wie gesagt, es war halt ein sehr tiefer Draft-Jahrgang mit sehr vielen guten jungen Spielern. Und man hat ihn wohl während des Camps oder in der Vergangenheit immer gefragt, warum er denn nach Seattle gegangen ist, wo da doch dann die Safety-Position mit Earl Thomas und Cam Chancellor so gut besetzt sind. Also seine Aussage war, er wollte von den Besten lernen. Gut, da hört man gerne als Fan der Seahawks. Scheint eine gute Einstellung zu haben. Und die zeigte er jetzt auch im Spiel gegen Kansas City. Und ich bin gespannt, wie er in den nächsten Spielen sich präsentieren wird. Also er könnte wieder ein oder noch ein weiterer undrafted Free Agent sein, der einen Platz auf unseren 53er-Roster sich erkämpft.
Ja, gut. Dann sind wir jetzt eigentlich am Ende mit unserer Vorschau, was das Team angeht. Und kommen jetzt zu den
Fanclub News.
Im NFL-Tippspiel kann man sich noch immer anmelden. Das könnt ihr auch die ganze Zeit noch machen. Es macht natürlich Sinn, wenn ihr euch vor dem Saisonbeginn angemeldet habt, weil danach, wenn schon ein erster Spieltag vorbei ist, ist die Chance auf den Saisonsieg dann ja nicht mehr so groß. Für unsere Mitglieder, Fantasy Football läuft auch. Wir werden wohl eine vierte Liga voll bekommen. Während wir hier den Podcast aufnehmen, habe ich noch eine Mail bekommen. Und wenn ich das jetzt richtig überblicke, haben wir noch zwei freie Plätze im Moment. Also, wer unbedingt noch mitspielen will, beeilt euch. Ansonsten gibt es höchstens eine Warteliste, falls irgendjemand doch noch abspringt, beziehungsweise sich nicht dann endgültig in seiner Liga anmeldet. Der Championship, bekannt, kommt nach der Preseason und dann kommen wir jetzt zur dritten Mitgliederversammlung. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, wir haben mit dem Posthofkeller in der Nähe von Frankfurt einen ziemlich guten Veranstaltungsort gefunden, der ja verkehrstechnisch für alle Mittel sehr gut liegt. Also ob ihr mit Flugzeug, Zug oder Autobahn, Auto kommt, es liegt sehr gut. Die Anmeldungen dafür sind bald möglich und wir hoffen, dass möglichst viele Leute kommen. Es wird auch wieder ein paar Überraschungen geben. Eine dieser Überraschungen dürfen wir euch jetzt hier im Podcast exklusiv vorab präsentieren, bevor sie dann etwas später auch auf allen anderen Kanälen kommuniziert wird. Wir haben einen Special Guest zu unserer Mitgliederversammlung eingeladen und er stellt sich hier jetzt am besten einfach mal selbst vor.
Hallo, hier ist Roman Motzkus, TV-Experte bei RAN NFL. Ich freue mich, am 5. November beim Fanclub-Treffen der German Seahawkers mit euch zu diskutieren. Macht's gut, bis bald.
Na, das lässt die Vorfreude auf die Mitgliederversammlung doch gleich noch mehr steigen. Roman Motzkus ist übrigens nicht nur seit 2015 als Experte im RAN-Football-Team tätig, er hat auch selbst jede Menge Erfahrung als Spieler gesammelt, als er für die Berlin Adler als Wide Receiver und Tight End aufgelaufen ist und mit den Berlin Adler dreimal Deutscher Meister und zweimal Vizemeister wurde. Und auch nach seiner Karriere auf dem Platz war bzw. ist er noch als Funktionär im Berliner Football tätig, unter anderem für die Berlin Thunder in der NFL Europe und die Berlin Adler. Das wird also bestimmt sehr viel Freude machen, wenn wir mit ihm fachsimpeln können. Auf unserer Homepage könnt ihr übrigens in einer aktuellen Folge unserer 12-Fragen-Anreihe ein Interview mit Roman Motzkus finden. Das werde ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Bereits am 18. gibt es das erste Bye-Week-Barbecue an der Strandperle im Rheingau zwischen Rüdesheim und Geisenheim. Eine Möglichkeit, sich zu treffen. In den Shownotes findet ihr wieder den Link mit den weiteren Infos. Wir werden dort auch den German Bowl zeigen, der gleichzeitig stattfindet. Und apropos German Bowl, es wäre an dem Tag natürlich auch wieder ein German Bowl Treffen möglich, wenn sich jemand von den Berlin-Brandenburger Mitgliedern vielleicht eventuell für die Organisation meldet. Bislang hat sich nämlich noch niemand bereit erklärt und ja, da die Jungs aus dem Vorstand und so weiter nur begrenzt Kapazitäten haben, können man nicht alles alleine tun. Deswegen sind wir auch ein gemeinnütziger Verein, wo sich jeder engagieren kann. Ihr müsst einfach nur sagen, machen, tun. Wäre natürlich schön, wenn wir parallel zum Grillen im Südwesten noch ein Treffen im Nordosten hätten, während dem German Bowl. Ich verstehe schon, dass da nicht jeder so weite Anreisen auf sich nehmen kann. Und dann ist das vielleicht eine ganz interessante Alternative. Wie gesagt, wer Lust hat, das zu übernehmen, meldet euch gerne. Ja, und damit sind wir eigentlich auch am Ende. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Wahrscheinlich hören wir uns nochmal, bevor die Saison beginnt. Zumindest habe ich mal vor, dass wir irgendwie noch so eine Preview auf unsere Gegner machen, zumindest unsere Division-Rivalen. Werden wir mal sehen, mal gucken. Ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal und go Hawks.
Ciao, ciao.
Go Hawks, 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 go Hawks.